kann doch hier jetzt nicht essen. Wer bin ich denn?
Jetzt isst doch, probier doch mal, das ist mega lecker.
Und dann sitzt sie da.
Ben, aber, das ist seine Ruhe. Mit Margret. Hast du eine neue Frisur?
Klaus Kinski ist gerade mit eingestiegen in die Szene.
Du siehst so gut aus.
Das ist so eine Szene einer Ehe. Finde ich eigentlich sehr geil, ja. Fand ich das. So, sie sitzt so, liegt so lastiv und Ben sagt, kommst du endlich, Schatz? Ich bin soweit. Und er sitzt halt am Rechner und surft im Internet.
Was soll ich denn auf dem Karussell?
Und dann, Schnitt.
Hui, wir fliegen. Hui.
Und dann bekotzen sie sich in der Mitte.
Genau. Ja, genau, sind sie in diesem Kinderwackel-Zentrifugen-Ding.
Ich glaube, in all den Podcasts, die wir zusammen aufgenommen haben, habe ich euch noch nie so beäumeln sehen, wegen dieses Gags.
Heute mit euren Podcast-Helden Max, Moritz und Mario.
Und der Wal, der bläst so stark.
That's what she said.
Er bläst hinaus in diese Welt. Wer macht jetzt das?
Und der einsame Millionär auf dem Berggipfel hat viel Erfolg und ist deswegen einsam. Ganz toll, aber auch einsam,
aber reich. Und ja. Und er schmeißt mit den Milliarden
Yen.
Ja. Mein kleiner grüner Meerjungmann schmeißt 50 Millionen Dollar Pilz in den Club.
Schabadrubillion.
Lomi, Lomi.
Wer ist denn heute alles da?
Heute sind wieder die drei M's vereint.
Max.
Wir haben uns heute nach eigener Aussage die Perle der DVD-Sammlung eines der anwesenden M's hier heute zu Gemüte geführt.
Der Endgegner.
Ja. Ein Liebesdrama existenzieller Art, ein Klassiker des chinesischen Kinos, möchte man sagen.
Ja, ja.
Er hatte viele Facetten.
Es war The Mermaid. Erstmal vielen Dank an Cape Light Pictures und Marco für das Bereitstellen dieser wunderbaren...
Grüße gehen raus,
dieses wunderbaren audiovisuellen Erlebnis. Ja, The Mermaid. Ist schon eher Komödie, aber auch natürlich mit dem nötigen Respekt. Drama, Pathos, und,
Respekt
Tragik.
Gegenüber der Natur.
Respekt gegenüber der Natur.
Eine Botschaft.
Das war so ein bisschen in der Tradition von so Kung Fu Hustle, völlig überdrehten, lustigen Quatschfilm, aber es gab weniger Kung Fu, dafür mehr Jungfrauen.
Also es ist,
und mehr Männer.
Also es ist schon einer dieser Filme, wo mehr man sagen muss, da sind schon viele Sachen, viele Szenen dabei, wo man sagen muss, muss man mal gesehen haben, um es zu glauben, um zu sagen, ja, ich war dabei.
So war das damals.
Ja, also der Film ist eigentlich, ich würde jetzt mal sagen, zu 80% Klamauk. Also,
nein.
Naja, weil ihr jetzt gerade so ein bisschen das dargestellt habt, als wäre das so eine runde Mischung gewesen, war es aber nicht. Das ist so der größte Kritikpunkt gleich am Anfang. Also der Film ist 80% Klamauk und am Ende ändert sich das komplett von der Tonalität und es ist dann halt ich habe es so ein bisschen so wie mit Avatar verglichen. Ne? Es ist halt so, sie ist die Meerjungfrau, er ist der Mensch und sie verlieben sich ineinander und am Ende muss er sie retten unter Einsatz seines Lebens und es ist ganz schrecklich und die Meerjungmenschenkolonie, Meermenschen, sagt man das, wird irgendwie angegriffen, weil sie für Forschungszwecke, also und davor war das einfach nur absoluter liebenswerter Stuss. Ja, also
verfasst du uns gerade den Film zusammen, nur etwas
ja.
Behäbig und viel zu
wütend. Kann man doch am Anfang machen. Naja, ich hatte eigentlich Spaß mit dem Film bis auf die letzten paar.
Ja gut, aber ich meine, der war ja schon, die Bösen hatten ja schon sehr böse Dinge vor innerhalb des Films und die wurden halt am Ende dann...
Wieso haben wir eigentlich kein Sushi bestellt?
Das ist die Frage. Moritz wollte nicht.
Das ist ein Sommeressen.
Hätten wir mal Sushi bestellt.
Das ist ein Sommeressen.
Ja gut, okay. Jetzt aber, also Sushi zum während man Meerjungfrauen... Zuschauer und den Tagelmann nicht vergessen. Der hat ja auch eine große Rolle gespielt.
Ja, der Tagelmann.
Warum ist der Tentakelmann eigentlich, also wie ist die Rolle von dem? Wie ist der
passt ja auch gar nicht rein. So, ne?
Ja, aber warum ist der ein Tentakelmann? Also gibt es noch andere? Also warum, das waren ja alles Fisch. Ja, also die waren ja alle Ariel. So, Ariel und Triton und Co.
Also untenrum Fisch, das sollte man noch sagen.
Warum war der ein Oktopusmann?
Vielleicht war es das Kind von Triton und Ursula.
Ja, dann musst du die Firma anschreiben. Kannst du nochmal nachfragen.
Ja, keine Ahnung. Also gut, sie haben ja erzählt, also... Folgendes. Der Film startet mit einem Zusammenschnitt von Verbrechen der Menschheit gegen die Fische. Dann wird so ein komisches Gerät. abgelassen ins Wasser und macht Lärm und Licht und alle Fische fliehen vor diesem Gerät. So, das ist das.
Schläft der Gerät auch ab und zu, oder?
Der Gerät ist immer im Meer, bevor Chef kommt. Das ist so die Prämisse und dann geht die eigentliche Handlung los. Und zwar gibt es eine Auktion zwischen Milliardären. MilliardärInnen.
Das sind immer die Stellen, die ich spannend finde, weil ich habe schon wieder vollkommen vergessen, wie so Sachen angefangen haben, aber während du das jetzt erzählst, wurde das alles nochmal so präsent.
Aber war das überhaupt die erste?
Nein, Szene? Das war es nicht. Es ging los in diesem Billigmuseum für Arme.
Stimmt, oh Gott. Also, das hat auch so völlig überhaupt nichts mit dem Rest vom Film zu tun.
Hat aber die angesprochene Tonalität.
Das stimmt.
Es hat genau das, was
du sagst. Es hätte eigentlich, jeden Moment hätte eigentlich Charlie Sheen und oder Leslie Nielsen ins Bild springen.
Also, man muss dazu sagen, ich habe das Gefühl, Chinesen lieben so Komödien, die bei so ganz armen Leuten irgendwie stattfinden.
Ja, die Deutschen
aber nicht. Naja, es war da halt, da kommt so eine Reisegruppe in so ein komisches trash-schickes Museum. Die gucken sich halt so eine Freakshow oder so Naturwundershow an, während der Museumsbetreiber gerade mit seiner Frau, die auch so eine geile Maske so eine Beauty-Maske auf hat und Lockenwickler Mahjong spielt, erklärt er so halbherzig die Attraktion. Unter anderem ein T-Rex, den er ja geschrumpft hat. Das ist ein angestrahlter Gecko, der dann so einen T-Rex-Schatten an die Wand wirft.
Also
ja. Dann gab es noch die Meerjungfrau. So.
Was unterbrichst du ihn denn?
Ich wollte eigentlich nur sagen.
Oder war da der Punkt? Die Szene ist. Die große Attraktion ist in der Badewanne und in der Badewanne ist der hübscheste, most sexy Merman alive.
Merman
alive.
Ja, also diese
Badewanne. Da muss ich jetzt den Jan raushängen lassen, einfach wie du diese Szene beschreibst. Ja, ist einfach so beschissen.
So lieblos.
Ja, es gehen die da halt so Typen und dann, einer lacht immer die ganze Zeit und dann kommt so eine Meerjungfrau, sexy Typ.
Also
und,
die große Attraktion dieser Ausstellung ist die Meerjungfrau. Und dann gucken sie hin und das ist irgendwie ein halber Stockfisch, wo oben so eine Barbie-Puppe drin steckt oder so. Dann beschweren sie sich, das ist ja nur ein Stockfisch. Und dann sagt
sie
lecken daran und sagen, wir wollen unser Geld zurück. Und dann rastet der Besitzer aus und sagt, so, ihr habt's so gewollt. Zu seiner Frau irgendwie, jetzt öffne die Tür. Was? Bist du dir sicher? Jawohl, öffne die Tür.
Das ist Wahnsinn.
Und dann macht sie halt so eine Tür auf in so ein Badezimmer. Dann gehen die Zuschauer so ganz vorsichtig an die Badewanne ran. Und in so einem grünen Brackwasser mit irgendwelchen Algen drin taucht dann auf einmal irgend
so ein
So ein
goldener Handschuhtyp.
Ja, genau. Mit so einer Meerjungfrauen-Outfit aus dem Wasser auf.
Ist halt so ein dicker, bärtiger Typ, der ist aber geschminkt und hat diese klassischen Muschel-Bikini-Oberteil an. Ist halt auch mega fett. Ist halt so ein bisschen so, juhu, wer will mit mir Fotos machen? Und einer der Zuschauer meint so, ich glaube, was machen Sie denn da? Sie sind doch mein Lehrer. Und dann meint er noch so, ich muss auch essen. Also die deutsche Synchro, muss man auch dazu sagen, ist entsprechend absurd. Also die hat sehr gut gepasst. Hat mir sehr gut gefallen.
Ja, die ist schon top.
So, wie kann man das lebhafter machen, dass der eine Typ da beim Lachen einen Herzinfarkt bekommt?
Ja, das war halt so eine illustre Gruppe. Du hast halt einfach, das waren alles so Karikaturen. Der eine Typ war halt so ein pickliger Typ, der fast eingeschlafen ist die ganze Zeit. Dann gab es halt den, der die ganze Zeit sich einen Arsch abgelacht hat. Er hat sich auf alles bepisst, ja, und bei der Szene mit der dicken Meerjungfrau, da hat er einen Herzinfarkt bekommen, weil es so lustig war. Und dann ist die Szene vorbei und man hat sich schon gefragt, okay, was war das jetzt? Weil das hat nichts mit dem Rest vom Film zu tun, außer es ging um eine Meerjungfrau. Das nächste ist jetzt genau das, was du am Anfang meinst. Jetzt kommen wir zur Auktion der Milliardäre. Ja. Die Eine Bucht.
Die überbieten sich halt und dann gewinnt einer. Und bei der richtet dann eine Party für die anderen Milliardäre aus. Oder keine Party, naja doch, lädt sie halt alle zu sich ein.
So ein Get-Together.
Und einer kommt mit einem Jetpack angeflogen.
Ja, klar.
Die ultra heiße Milliardärsfrau kommt mit der Limo vorgefahren. Und dann gibt's noch ein paar andere, die sind jetzt nicht so relevant. Und es stellt sich raus, der mit dem Jetpack hat die Bucht wohl verkauft, weil er sie loswerden wollte, weil es ein Naturschutzgebiet ist, mit dem er nichts anfangen kann.
Scheiß Delfine überall.
Doch dann kommt der Twist, dass die Delfine alle scheinbar fort sind, was amtlich beglaubigt ist, dass dementsprechend kein Naturschutzgebiet mehr ist und der neu gewonnene Besitzer das jetzt bebauen darf. Der verärgerte Jetpack-Milliardär will dann mit seinem Jetpack wegfliegen.
Der Typ, der regt sich halt total auf. Also der Verkäufer, ja, und sagt so, ist scheiße hier, ja, ich wurde verarscht. Und der andere ist halt mega gechillt, der hat das gekauft, sagt, man, regst du die jetzt noch auf, lass mal Shampoos aufmachen. Dann macht er die Shampoosflasche auf und der Korken, ja, genau, knallt ihm halt so gegen diesen, warum auch immer der Auslöser auf der Brust ist. Und dann fliegt er halt wie so ein Furzballon eben durch, ja, die
wirklich,
Gegend.
Ja, wirklich, es war
wirklich. Wo soll denn der Auslöser sonst sein?
Da, ich weiß, in der Hand mit so einem Drücker. Ja, ja, das im Hintergrund eskaliert die Situation, er knallt halt überall gegen und der Typ sagt immer wieder, hey, meine Wände, pass mal auf, die gehen schnell kaputt. Das war schon sehr lustig eigentlich. Und dann irgendwann, macht doch mal einer das Fenster auf, dass er raus kann. Das war schon sehr gut. Und dann macht er also das Fenster aus, er fliegt so, fliegt halt so raus und sein Mitarbeiterstab rennt ihm halt hinterher. Dann ist die Szene auch vorbei.
Ich glaube, er macht dabei auch Furzgeräusche.
Also es gibt ein bisschen Pipi-Kaka-Humor in dem Film auch, da kommen wir später zu. Das ist ja Marius Filet.
Was soll denn das? Gab es Haufen.
Fleisch. Also Klumpen, es gab alles, was Mario möchte eigentlich.
Nein, es gab
Klumpen. Es gab
ja, sicher.
Wo war denn dann Klumpen? Wir können mal zurückspulen.
Ja, bitte.
Da lag da auf dem Seziertisch und dann direkt davor war die Kacki-Szene, wo du ja wirklich auch gesagt hast, das wird eine super Folge.
Also, ach so, das, oh Gott, ja.
Nach diesem Event geht's direkt auf die Aftershow-Party.
Das ist jetzt psychosomatisch, wir dürfen jetzt nicht vom Kacken
reden. Das ist die After.
Oh nein.
Also der Typ ist auf seiner eigenen Party und lässt sich da feiern.
Oh ja, und da kommt die...
Und dann kommt jetzt die zweite Hauptperson.
Ja, die Cruella de Vil. Und die meinst du gar nicht. Nee, die zweite Hauptperson, ja, okay. Aber erstmal...
Die Titelgebende.
Ach stimmt, die
erstmal...
Die heiße,
also die heiße, der ist halt so eine wunderschöne, ja, aber schon direkt böse anmutende Geschäftsfrau, die halt so die andere Superreiche ist, die irgendwelche die auch versucht hat, darum zu bieten, um diese Bucht und halt nichts Gutes im Schilde führt, sofort augenscheinlich. Und die geht eben auf die Party und da liegt dann dieser junge Milliardär mit dem Clark Gable Schnurrbart, liegt irgendwie in so einem Autobett.
So, wie im
neben dem Pool, im
Rennwagenbett, ja.
Aber neben dem Pool mit so ganz vielen, ja, so It-Girls.
Naja, und jetzt kommt ja, das war auch die zweite Hauptperson eingeführt, nämlich die
Meerjungfrau.
Und die sieht ganz furchtbar geschminkt aus.
Ja.
Ich habe nicht ganz verstanden, warum.
Ich glaube, weil die sich einfach unter Wasser nicht schminken kann.
Also sie wurde eingeführt wie eine geisteskranke Stalkerin, die ihn halt irgendwie, so, ja wirklich so Harley also, Quinn.
Ruf mich an.
Ja,
sie steht auf einmal so neben ihm und sagt, wie heißt er? Leo, oder?
Milliardär, Mann.
Herr Leo! Oder so. Und dann,
sehr gut.
Und dann geht, dann wird sie, sagt, was ist das denn für eine? Und dann kommt die Security angelaufen und macht so geile Wrestling-Moves mit ihr, wo sie so hoch, ganz hoch nehmen und dann so rückwärts umknallen lassen auf den Boden.
Also, sie hat ein sehr enges Kleid an. Man weiß ja noch nicht, dass sie eine Meerjungfrau ist. Das haben wir jetzt gespoilert, aber sie hat ein sehr enges Kleid, so ein Röhrenkleid an und läuft sehr tripselig.
Sie hat die Füße so breit auseinander, so Pinguin.
Ich wollte gerade sagen, sie läuft wie ein Pinguin.
Ja. Und sie hat halt darauf bestanden, irgendwie, dass sie findet den reichen Milliardär super cute und möchte, dass er sie anruft.
Ruf
und hat
mich
ihm ihre Telefonnummer gegeben, die er auch einsteckt.
Hier, ich nehme deine Nummer, ich ruf dich dann mal an und jetzt weg mit ihr. So, und dann wird sie rausgeschmissen und dann folgen wir ihr. Hatte ich einen Blackout, aber sie geht dann irgendwie auf die...
An einer mondbeschienenen...
Stimmt, sie fährt Skateboard.
An einer mondbeschienenen Klippe entlang.
Sie hat dann auf einmal so ein normales Outfit an, fährt dann irgendwie mit dem Skateboard durch die Stadt, fährt dann irgendwie zu so einer einsamen Hütte an so einer Klippe. Dann geht sie in die Hütte rein und springt mitsamt des Skateboards in so eine Luke, fährt dann noch eine komische Rampe entlang und hups, ist sie...
Im Fantasia. Naja,
sie ist in Waterworld.
Wie heißt das Land von den Peter Pan-Jungs? In Neverland.
Neverland.
Ja, sie ist dann in so einer komischen...
Ja, aber das ist so ein Neverland.
Sie ist quasi in Michael Jacksons Poolkeller.
Schrottplatz Neverland. Naja, sie sind in einem ausgehöhlten alten Öltankerwrack. So, und da haben sie irgendwie mit relativ bunten Sachen irgendwie was. Da hängt auch so ein Kronleuchter von der Decke mit ganz vielen so Pfandflaschen dran. Ganz, ganz tolle Kulisse. Und das ist dann...
Da sitzt so eine alte Meerjungfrau Schnepfe, die sitzt da halt einfach.
Das ist die große, alte, weise Meerjungfrau.
Echt mal, du respektloser
Bastard. Meine Güte, Mario.
Die aber ein bisschen aussieht,
wenn... Es steht hier auch so mit diesem Dosenbier und ist richtig, richtig proletisch gerade. Auch deine ganze Haltung. So, die Alte, die will mir da irgendwas erzählen. Na, erstmal werden doch jetzt erstmal nach und nach alle Figuren eingeführt, die so zu dieser Meerjungfrau, wie sagt man das Gender korrekt? Meerjungmensch.
Ein Schwein.
Mehr Mensch. Sag ich mal, jung ist komisch, ne? Mehr, weil die sind alle, viele sind gar nicht jung, sondern viele sind sehr alt. Also mehr Mensch,
mehr
Posse, werden da ganz viele eingeführt. Das ist halt
mehr
auch
so. Mehr MenschInnen.
So von der Zusammensetzung, glaube ich, so ähnlich wie diese Besuchergruppe ganz am Anfang in dieser Wegwerfszene. Sehr bunt gemischt. Jetzt kannst du was über die Alte erzählen.
Da ist ja nichts mehr zu haben. Sie sitzt halt
die macht doch was.
Was macht sie denn?
Also sie ist die Weise. Ja, sie erzählt
sie, uns. Sie macht eine Geschichte schon seit vor 600 Jahren.
Nee, ich glaube 6000.
Was auch immer. Hat uns General Zheng.
Wollte gucken, wie die heißt. Aber ich sehe nur Shan.
Aha.
Sie heißt Shan. Das und er heißt Liu Zhao.
Aha, gut. Das oder kann Zhao. Ich mir nicht merken. Zhao. So, und jetzt hier, da war der General Zhang und der hat sich vermählt mit einer Meerjungfrau und hat uns quasi befreit und dann kam Robespierre mit der...
Sie hat einfach die Geschichte erzählt, dass Menschen mussten aus irgendeinem Grund... Teil der Menschheit musste ins Wasser und dann ist
und die
natürlich sind ihnen dann Schwänze gewachsen, ist doch klar.
Genau, die einen sind zu Affen geworden und die anderen halt zu Fischen. So, nee, und die Menschen, die wurden immer böser und böser, ja. Je weiter sie technologisch vorangeschritten sind.
Mario steht so da wie in so einer Querdenker-Kneipe gerade.
Ich sage euch, wie das hier läuft. Das macht sie, das demonstriert sie bildhaft.
Alles findet über der Hollow Earth.
Ja, den allen, die gucken alle so aus, die gucken alle so aus dem Wasser und staunen so Bauklötze, während die Oma-Frau, die macht so Wasserhologramme von so Flugzeugen, die Bomben abwerfen.
Ja, vor allem
die erzählt halt die Menschheitsgeschichte.
Die erzählt die Menschheitsgeschichte. Aber warum? Ja, also weil wir offensichtlich sind
die Menschheitsgeschichte besteht aus 3 Segelschiffen, die untergehen. Und einem Flugzeug mit einer Atombombe.
Ja, der Grund
ist... Mehr muss man nicht wissen.
Der Grund
ich ist, als Geschichtsstudent kann sagen...
Ja, also, die Szene der war Grund einfach...
ist das von euch sehr gerne inflationär benutzte Wort Exposition Dump.
Ja. Mir fehlt ja nur, dass sie noch Trebuchets zeigt.
Also die Szene hatte vor allem den zu zeigen, dass sie was für Mad Wasser Animationsskills die 3D Artists hatten in diesem Film.
Ja, ich habe gesehen, wie sich die der Bart.
Das war so auf dem so kurz unter dem der Qualität von The Abyss von 1900. Die
sahen aus wie so eine Blubberblase, die SpongeBob blasen kann.
Wer hat die Blubberblasen geblasen? Die erzählen einfach was vom Pferd.
So und wie wollen sie denn das Ganze? Die sind in diesem Schiff. In diesem
ja, Tag. Also da gibt es ja diesen Generalcharakter, sagen wir mal, oder Captain oder auf jeden Fall den
Rufio.
Rufio, den Anführer der Mehrmann-Verteidigungskräfte. Mehrjungfrau-Mann und Blaubarschbube. Haben wir den schon ausreichend beschrieben?
Nein.
Also es ist halt so ein muskulöser Typ. Und halt so ein Kraken unter Körper.
Er ist halt Ursula, nur in, er ist quasi Ursulas hipper Bruder,
genau.
Der kleine Bruder.
Also er hat halt einfach untenrum halt so lauter Tentakel.
Und warum ist er der Anführer? Weil er vermutlich 8 Gehirne hat.
Oh. Ah. Aber er ist obenrum ist er so K-Pop und untenrum ist er Ursula.
Ja.
So kann man sich, glaube ich, am besten vorstellen. Und der hat ihren Erzfeind, hat er auserkoren.
Ja, der hat halt die Bucht gekauft und hat diese
Investition. Ja, wer hat die Bucht gekauft?
Der Millionär, ja, nicht der Oktopusmann, der Billionär. Ja,
der Millionär. Und, so.
Der hat nämlich diese Sonar-Dropse da ins Wasser gemacht, damit die ganzen Delfine alle wegschwimmen.
Genau, aber das war eine Szene, wo er sitzt in dieser Vorführung und dann kommen so 2 Hostessen und führen das vor und freuen sich halt übel, lassen einen Fisch explodieren.
Aber das war, glaube ich, die Weiterentwicklung oder
so. Nein, das kam davor. So, und dann hat sie auch etabliert, dass er möchte dann mit der bösen Corporate-Frau, die gehen quasi an den teuflischen Pakt ein.
Nicht nur er.
Und dann gibt's auch so eine Szene, wo dann so etabliert wird, dann turteln sie so miteinander rum, aber so hihihi. Also
rangeln halt so ein bisschen spielerisch, so haha, auch du, nein, lass mich, hasch mich, ich bin ein Frühling.
Die Hauptaussage der Szene war eben, dass es gibt diese Sonargeräte.
Die haben halt ein bisschen Bock auf den Land.
Es gibt diese Geräte und die sind ganz, ganz dolle böse für das ganze maritime Leben.
Weil sie führen das vor, indem sie einen Goldfisch platzen lassen.
Richtig. Das findet er auch nicht so cool. Da sieht man, okay, er hat so ein bisschen ein Gewissen, aber so richtig stören tut es ihn auch nicht, weil er kann eben mit dieser heißen anderen Corporate-Frau anbandeln.
Aber sie tut auch so, als ob, ach, wie schrecklich.
Nein, so, und der Tentakel Rufio, der möchte eben diesen Typen, der die Insel ersteigert hat, umbringen.
Und dann warten sie nur darauf, dass der Milliardär sie endlich anruft. Und dann ruft er sie halt an und sagt, ich hole dich in 10 Minuten ab.
Genau, aber er lässt sie abholen. Denn dann postieren sich schon alle so, die mehr Menschen freuen sich alle in Olm. Und dann postieren sie sich in diesem Einstiegshaus. Das ist einfach so ein kleines Mini-Häuschen auf der Klippe. Da gehen sie immer rein und raus als Tarnung. Sie postieren sich schon so hinter der Tür und der Tentakelmann klebt sich so an der Decke fest. Sie haben alle diese fiesen Waffen und denken, jetzt kommt gleich dieser reiche Fatzke und dann können sie ihn meucheln. Das passiert aber nicht, denn sie wird natürlich, das macht ja auch Sinn, abgeholt von dem Security Detail von diesem reichen Typen, der sie quasi mitnehmen soll. So, und dann steigt sie da halt ein und dann
sie steigt noch
hat, nicht, hat sie was sie vergessen.
Das, meine,
na, das nee. Bringt ihr dann ja noch
Tentakel Review. Ja, aber da war sie noch nicht eingestiegen. Der kommt so, der schleicht sich. Das ist doch das Beste. Der geht dann so, der Tentakelmann hat dann so einen Rucksack in der Hand und geht so aus dem Haus und schleicht sich durchs Gebüsch. Aber er legt sich dann halt quasi so, so dass sein Oberkörper ist so parallel.
Der sich auch bewegt, dann landet
parallel zum Boden und dann schlonzen halt so diese Tentakelarme, ziehen ihn halt so weiter. Und das sieht so geil aus. Und dann steht er auf einmal, kommt er so hoch im Gebüsch daneben, wo sie gerade ins Auto einsteigen will und die Security-Leute stehen. Und die Security geht so zu ihm: Hallo, wer sind Sie
denn? Wer sind Sie denn?
Wer sind Sie denn jetzt? Und er sagt: Ja, ich bin der Onkel. Hier, du hast ja schon wieder deinen Rucksack vergessen. Na, den musst du aber mal schnell mitnehmen. Die haben auch immer so eine geile Gestik und Mimik dabei. Das
ist halt alles hard overgeactet.
Und dann gucken diese Security-Leute auf die Straße. Moment mal, warum sind denn hier Tintenfisch-Tentage? Ja, ich habe gerade einen Tintenfisch frisch gefangen. Den wollte ich mir gleich zubereiten. Warten Sie, wir helfen Ihnen.
Das macht doch keinen Sinn. Warum sollen die?
Die Szene ist halt so geil, überflüssig, aber die ist halt so herrlich. Dann ja, heben sie so die Tentakel, riesige Tentakel auf. Der eine: Ich kann ihn schon mal für Sie zerschneiden. Und dann nimmt so ein Taschenmesser. Nein, das muss doch überhaupt nicht sein.
Das sind doch Bakterien
an Ihrem Messer. Na dann, ich habe auch einen Lötkolben.
Während der andere schon am Nagen ist.
Ja, der andere frisst schon dieses lebendige Tintenfischbein. Dann diskutiert er kurz mit ihnen aus, warum die jetzt den Tentakel.
Was hat er gesagt? Oh, das ist so einen großen habe ich noch nie gesehen. Den werde ich direkt ganz wuschig.
Das war nicht ganz wuschig. Wo haben Sie denn das ganze Zeug her? Aus dem Internet.
Und dann lassen sie. War richtig günstig.
War richtig günstig. Nächstes Mal also für Alibaba so versteckt Werbung gemacht worden. Die nächste Szene ist dann der Security-Check. Also sie steigt dann auch ein und fährt weg. Und dann wird sie eben vom Head of Security wird sie gecheckt. Und vorher versucht sie, weil sie denkt die ganze Zeit, jetzt kommt aber der reiche Typ, um sich mit ihr zu treffen. Und dann vergiftet sie seinen Drink oder sein Wasser. In dem Moment kommt halt der Security-Typ und sagt: Hallöchen, da, ich muss dich jetzt mal kurz untersuchen. Dann setzt er sich halt so vor sie hin und dann beginnt die nächste Slapstick-Szene. Ne? Weil dann es geht halt die ganze Zeit darum, dass sie eben nicht enttarnt werden darf als Meerjungfrau. So, und dann sollen sie anstoßen. Dann sagt er so: zur Feier des bestandenen Security-Checks oder irgend sowas, stoßen wir doch am besten an. So. Und sie weiß jetzt nicht mehr, welcher Drink ist vergiftet und trinkt das dann halt so und wirkt rum und wirkt dann so eine, ich glaube, eine Zitronenschale.
Ja.
Also es ist kurz so ein Moment so, oh mein Gott.
Sie ist sauer.
Sie redet auch so ganz inkonsistent. Einmal ist sie teilweise wirkt sie so komplett bescheuert. Ja. Also total bescheuert. Also die Synchro bringt das auch so rüber. Ich bin ganz sauer.
Mein Name ist ein Superidiot.
So, und er trinkt das Gift, kriegt Schaum vom Mund und bricht zusammen. Aber
Alkohol ist ja die Lösung.
Mit vietnamesischem Pflaumenschnaps. Und die Security-Typen sind so: Was machen die da? Ja, Alkohol.
Wieso, der Alkohol hat ihn doch gleich
wieder belebt. Der Alkohol hat ihn wieder belebt, genau.
Springt er so auf: Hallo, was war denn jetzt los?
Erstmal ein Messerchen.
Oh, jetzt ist ein Messerchen, nimmt noch ein Stück, kippt wieder um. Aber dann kommt der Milliardärstyp schon an und sie geht ihm hinterher.
Und dann beginnt nämlich ein Attentatsversuch von ihr. Sie hat dieses Herings.
Die hat
Seesterne.
Genau.
Sie hat Seesterne dabei, die sie wie Ninja-Sterne quasi werfen möchte, aber sie stellt sich halt ein bisschen doof an.
So ein bisschen wie Frank Drabin im Büro.
Wie mit dem Fisch.
Ja, mit dem Fisch, genau. Also, oder?
Bingo.
Sie hat doch gerade so einen Seestern. Seeigel, nicht Seestern.
Seeigel
in der Hand. Und will gerade so werfen, auf einmal geht vor ihr so, bam, so eine Tür auf und knallt ihr ins Gesicht. Und da kommt so einer raus: Die Tür ist jetzt repariert. Sie steht da, hat so zwei Seeigel im Gesicht, die auch, alles ist irgendwie vergiftet. Sie ist dann auch schon so halb vergiftet. Dann kriecht sie so hinter dem Milliardär her und die hat so einen komischen Unterwasserdolch. Die sind halt, wie man das halt so kennt von irgendwelchen Fantasy.
So ein Haifischzahn
oder so. Knochen oder sowas.
Ja, aber das ist ja nicht, das ist halt ja immer, ob das jetzt bei, keine Ahnung, Fluch der Karibik ist oder bei Ariel oder sonst was, diese Unterwasserwaffen, die haben ja immer so komische Widerhaken.
Wie so Steinzeitwaffen aussehen.
Dann kriecht sie so unterm Tisch lang und versucht immer mit diesem Dolch so nach seinen Füßen zu hacken.
Aber er hat ja den titelgebenden Song.
Genau, er muss gerade ordentlich einen abdancen auf seinen Und der einsame Berg.
Der Witz an der Szene ist, er kriegt das alles nicht mit. Ne? Er ist, er, er, Er macht die ganze Zeit irgendwie Sachen.
Im Kung-Fu gibt's keine Luft nach oben.
Und er macht die ganze Zeit irgendwelche Sachen und sie versucht ihn zu ermorden und er kriegt es nicht mit, sondern er haut ihr dann auch irgendwann außersehen, glaube ich, in die Fresse.
Sie ist auch schon so halb am Abnippeln, weil irgendwie sie auch so Gift von den Seeigeln oder sowas abgekriegt hat. Dann hat sie auch nochmal wieder eine Flasche Schnaps, gießt sich den Schnaps so, man sieht es aus ihren Augen quasi, wie sie sich so den Schnaps so über den Kopf gießt.
Ist auch so großartig animiert wieder.
Und dann springt sie auf einmal auf und macht dann in bester Tradition von Hero oder Crouching Tiger, Hidden Dragon, fliegt sie so mit ausgestreckter Waffe von hinten auf ihn zu.
Die Meerjungfrau fliegt, man muss das ja betonen.
Ja, die Meerjungfrau fliegt und übt aber gerade seinen Golfschwung und als sie so angeflogen kommt, schwingt er nach hinten und es macht Klong und er haut sie einfach mit dem Golfschläger so weg.
Oh, das war unser Humor.
Und dann werden erstmal die Fronten geklärt, weil dann haben sie erstmal eine Unterhaltung und er will sie ja immer mit Geld abspeisen.
Also die wird eigentlich so ein bisschen durch die Gegend gekickt, wirklich wie so Mini-Me bei Austin Powers.
Ja. Was willst du von mir? Was kannst du eigentlich? Na, ich kann Brathähnchen machen.
Warum?
Ich kann richtig leckere Brathähnchen machen. Ja,
was bist du auch noch stolz drauf?
Weißt du, wie schwer das ist, Brathähnchen zu machen?
Und man dann wirft er immer so 10.000 Yuan-Bündel auf sie. Hier, nimm noch mehr 10.000.
Aber dann entsteht ja, dann kommt ja quasi die Liebesmontage, weil dann erleben sie ja romantische Abenteuer auf dem Jahrmarkt zusammen.
Genau, sie sind erstmal am Fressbütchen und
essen Brathähnchen. Wobei er anfangen muss zu weinen bei dieses Brathähnchen, weil dann fällt ihm ein, ich war damals ganz, ganz arm. Und dieses Brathähnchen erinnert mich an meinen Papa.
Ja, aber es ist so komisch inszeniert, weil auf einmal sagt er, ja,
nee, natürlich. Okay,
wir gehen jetzt irgendwo hin. Und dann fahren sie, ich weiß gar nicht mehr, was er da wollte, und sagt, so tut auf einmal so, oh ja, du bist ja doch toll. Und fahren dann so in der Limo. Und dann sagt er auf einmal, was willst du jetzt eigentlich? Wie viel Geld willst du denn jetzt? Hier, ich schmeiß dich raus. Nein, sie können mich jetzt nicht rausschmeißen. Guck mal, da vorne
ich
ist...
Ich scheiß dich zu mit meinem Geld.
Ja, aber sie geht ja... ich scheiß dich zu
sie geht ja nicht drauf ein. Das findet genau. Er eher so interessant.
Sie geht halt gar nicht drauf ein. Sie sagt, guck mal, da vorne ist der Markt, auf dem ich arbeite. Also irgendwie so ein Jahrmarkt. Und, ja, was soll ich denn da jetzt? Na, da können wir Brathähnchen essen gehen.
Was soll denn das mit diesem Brathähnchen?
Geh doch Brathähnchen essen. Doch, komm mal mit, das ist voll lecker. Und dann geht er tatsächlich mit, weil irgendwie sagt er immer, nein, ich will das nicht. Und kommt dann aber irgendwie doch mit und sagt, ich kann doch hier jetzt nicht essen. Wer bin ich denn?
Jetzt isst doch, probier doch mal, das mega lecker.
Und dann sitzen sie da.
Aber du hast eine säulige Ruhe. Mit Margret. Hast du eine neue Frisur?
Ist irgendwie Klaus Kinski ist gerade mit eingestiegen in die Szene.
Du siehst so gut aus.
Was, Klaus Kinski?
Ja, der warum soll ich das denn essen?
Du Arschloch. Was soll ich denn?
Brathähnchen.
Der Mann ist wahnsinnig. Der hat gesagt, ich soll meine eigene Scheiße soll ich fressen.
Oh. Doch die Meerjungfrau.
But the mermaid would not have any of it. Okay. She just kept on serving him chicken after chicken until finally the lonely billionaire's heart melted when he was reminded of his childhood and his father's endeavors. Okay. To put some chicken on the table.
Ja, wir haben die Büchse der Pandora, wie ich will. Die Herzogsbüchse. Herzogsbüchse. Und dann fahren sie noch ein bisschen Karussell. Und
ja,
die Herzogsbüchse.
Das ist halt ja, so, wird auf einmal so ein richtig romantischer Abend.
Die, und die Inszenierung ist halt so, dass sie essen und sie zeigt so, da sollten wir mitfahren. Also, was soll ich denn auf dem Karussell?
Und dann, Schnitt.
Hui, wir fliegen. Hui.
Und dann bekotzen sie sich in der Mitte.
Genau, sind sie in diesem Kinderwackel-Zentrifugen-Ding und liegen dann so beide in der Mitte und kotzen so im Strahl.
Auch hier muss man gesehen haben.
Ja. Das war so das erste Mal, wo Marios Augen richtig geleuchtet haben. So, boah, ja, richtig guter Film. Die haben sich bekotzt. Also,
was hast du denn für ein Bild von mir?
Gar nichts. Das ich habe einfach nur so war's. Es war so.
Naja, auf jeden Fall bringt er sie dann nach Hause im Mond.
Guck mal, sag bitte nicht Pipi Kaka, das triggert ihn. Also nicht ihn, aber
ich glaub, Teile von ihm. Ich glaube, das Aussprache, habe ich das Gefühl. Ja, also beim Mondenschein.
Also was diese Szene zusammenfassend was sagen möchte, ist halt, er wird durch sie daran erinnert, an sein früheres Leben und auch irgendwie an das einfache Leben, dass man eben Spaß haben kann ohne viel Geld. Man kann einfach auf den Jahrmarkt gehen und da, die reiten ja auch auf diesen völlig bekloppten Kinderattraktionen rum. Es wird immer kleiner. Ich glaube, das war auch so ein bisschen als Gag angelegt, dass die Sachen, was sie machen, werden immer kleiner. Also es ist auf dem Karussell, dann sind sie irgendwie auf dem Kinderkarussell und dann auf der Kinderbimmelbahn, wo sie halt nicht mehr reinpassen.
Aber das ist auch so ein Ding in China. Da gibt es nämlich überall so diese so Mini-Jahrmärkte immer.
Weil er ist doch der Billionär. Er muss ja runtergeholt werden.
Genau, genau. Das war, glaube ich, der Sinn der Szene. Das war so, jetzt fliegen die Funken zwischen den beiden. Ne? Er verliebt sich Hals über Kopf in sie durch diesen schönen Abend.
Er fährt sie erstmal nach Hause, zu der Hütte.
Ach stimmt, wo sie ihm ihre Hupen zeigt.
Sie stehen dann im Mondenschein oder beziehungsweise im Schein von dem wunderbar grün animierten Leuchtturm im Hintergrund.
Grüße gehen raus an unseren Dr. Love Daniel. Da kommt nämlich guter Trick fürs nächste Date. Wenn sie fragt dann nämlich,
wenn du nur noch eine Minute zu leben hättest, was würdest du dann tun?
Ich würde hier einfach nur stehen und dich ansehen.
Tudum, Jackpot.
Und dann zieht sie so kurz blank. Aber also es ist ja ein chinesischer Film, man sieht es jetzt, man sieht da nichts.
Und fragt ihn.
Siehst nur, wie sie oben rum sich so.
Hast du jetzt alles von mir gesehen?
Freimacht. Er sagt, ja, ist ja cool, aber wir haben ja genug Zeit, wir gehen jetzt erstmal rein und dann können wir uns, weil sie hat ihn noch auf einen Tee eingeladen. Aber wir gehen ja erstmal rein und dann machen wir das Licht an oder können wir uns
dann machen wir alle angucken. Lichter an und dann gucken wir uns genau.
Und sie sagt, okay, ich muss gehen, ciao. Und macht so die Tür hinter sich zu.
Denn in der Hütte lauern nämlich schon wieder.
Da lauert die Todesschwadron.
Die Fischposse.
Die Fischtodesschwadron.
So, die Fischtodesschwadron.
Aber sagt er dann nicht auch noch kurz so, in dieser Szene davor sagt er noch übrigens, ach so, und übrigens, ich liebe dich.
Genau, stimmt. Er sagt, ach ja, und ich liebe dich. Und die Todesschwadron ist dann natürlich sauer, weil sie sollte ihn ja eigentlich killen. Und dann fragt sie so, ey, warum hast du ihn denn nicht gekillt? Nee, ich bin jetzt auch, sie ist dann so, sie springt
zickig,
dann so.
Sie ist ein bisschen zickig.
Nee, ich bin jetzt auch völlig ausgetrocknet und war dazu heute Abend einfach nicht mehr in der Stimmung und springt so ins Wasser.
Also sie war so nicht feucht.
Meine Güte. Jan, Grüße gehen raus. Also.
Das schneide ich raus.
Das
schneidest du raus.
Mario, man kann den Podcast mittlerweile bewerten, Leute. Also auf Spotify bewertet frei nach der Leber weg. Okay.
Ja,
ich will auch so Mädchen, sie hat's verkackt, ja. Die Meermenschen sind so ein bisschen sauer, aber nicht wirklich sauer. Sie ist halt nur ein bisschen so, nee, das war mir alles, ich möchte nicht mehr, ich gehe jetzt baden. Tschüss. Dann denken sie, okay, sie hat's verkackt, aber er ruft wieder an.
Heißt baden nicht, dass sie aus dem Wasser rausgeht? Wenn wir zum Baden ins Wasser Mario. Gehen, dann.
Nein.
Was denn?
Das nennt sich frische Luft schnappen. Ja, Sapperlot, er ruft halt wieder an, alle sind total erleichtert. Jetzt aber, jetzt musst du es tun. Du triffst dich wieder mit ihm und dann wird er gemeuchelt. So. Und dann treffen sie sich wieder und dann gehen sie zusammen essen. Zum Sashimi-Mann. Nee, wie heißt das denn?
Ja, genau.
Max, du weißt da sowas. Du bist da so, du bist da affin.
Ja, jetzt kommt die genau, Szene, die ikonische Szene.
Bei der du weggeguckt hast.
Das ist so eine heiße Plattennische, wo in der Mitte so ein Koch steht, der dann alles zubereitet. Ja. Mit Beilen und sonst was. Und dann sitzen sie da um den Tisch und da ist doch kein Koch da. Und dann kommt der Tintenfischmann auf einmal schnell da reingeschlotzt.
Mit so einer Puffhose.
Und sie sagt, oh, guck, das ist mein Onkel. Und er macht so, ha! Und hat an dem Tentakel einen so ein Küchenbeil und Küchenmesser. Dann kommen aber seine ganzen Goons rein von dem Milliardär und er auf einmal lässt da alles fallen und hat dann noch so vier Tentakel im Arm. Sie schon wieder. Was machen Sie denn
jetzt? Haben Sie wieder einen Oktopus gefangen?
Ich bin Koch. Ja, mein Onkel wird heute für uns kochen. Und Sie haben schon wieder haben schon wieder Oktopus dabei. Ja, den werde ich jetzt auch zubereiten. Kommen noch so zwei Hilfsköche und zusammen bereiten sie irgendwie live dann die Tintenfischarme, die noch an dem Mann dranhängen, auf der heißen Platte zu. Und die werden gehackt und gebraten und alles gleichzeitig und durch den Wolf gedreht, bis er es nicht mehr aushält. Er schneidet immer so Grimassen und der Milliardär sagt, oh, Ihr Onkel ist ein wirklich sehr interessanter Mensch. Ja, und so ein toller Koch. Und
dann irgendwann hält das nicht mehr aus. Er liebt das Spektakel.
Und er zaubert auch gern.
Ja, irgendwann hält das nicht mehr aus und spuckt so Tinte auf alle und springt dann aus dem Fenster.
Und aber das kann man halt akustisch nicht beschreiben. Man muss es gesehen haben.
Ich habe bei der Szene für einen Moment gedacht, jetzt wird es ganz schön hart, weil für einen Moment sah es so aus, als muss er jetzt sich seine eigenen Arme abschneiden.
Ja, hat er auch.
Nee, das haben die Hilfsköpfe gemacht.
Ja, ja gut, aber...
Er stand nur so da und war so... Und hat halt das akustisch untermalt, während sie ihn halt verstümmelt haben. Das hinterlässt ja auch bleibende Spuren. In der nächsten Szene ist er nämlich verbunden und hat einfach ein paar Arme weniger. Naja, es kommt, ich glaube, jetzt sind die Karten auf dem Tisch. Er, der Tentakelmann, hat halt durchschaut, dass sie in ihn verliebt ist in diesem. Ja. Davor konnte sie sich immer noch so ein bisschen rausreden mit, ich bin müde, ich muss ins Bett. So, und dann klopft er aber.
Dann klopft der Milliardär an die Tür.
Zu einem unpassenden Zeitpunkt.
Zu einem unpassenden Zeitpunkt. Und sie denkt nicht drüber nach und sagt, wer ist denn da jetzt? Und
macht die Tür auf. As you do, wenn du als mehr Menschen Posse gerade in diesem Raum bist.
Und der Milliardär steht da so und guckt. Und da liegen halt die ganzen Meermänner auf dem
und Boden.
Frauen. Und Frauen.
Und der Oktopusmann, der hängt gerade am
Ventilator. Der Oktopusmann hängt, genau, der wollte sich eigentlich an der Decke, der hat irgendwie so ein Streitgespräch mit ihr geführt und hat sich so von der Decke gehangen, was der irgendwie gerne macht und fängt auf einmal an sich zu drehen. Und
warum hat er das gemacht? Weil er das kann.
Okay, und er dreht sich dann und diesem Milliardär, der gerade die Tür aufgemacht hat, bietet sich eben diese Szene, wie gerade dieser Tentakeltyp an der Decke so blub, 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 blub. Und er sieht halt auch, dass seine Herzallerliebste ist eben auch eine Meerjungfrau.
Ja, und dann ist er nicht so begeistert, aber die Meerleute
schnappen ihn,
hauen ihm eins über und bringen ihn dann in ihre Basis. Ja, dann gibt's so ein Hin und Her und sie wollen ihn natürlich töten und er ist dann in die Fangarme gefesselt und...
Und am Schluss sagt dann der K-Pop-Ursula, sagt dann halt, okay, scheißegal, ich erwürge ihn jetzt mit meinen Tentakeln. Und dann kommt eben der große Bruch.
Na, sie haben noch so rumdiskutiert. Er meint so, das bringt aber auch nichts, wenn ihr mich tötet. Diese Sonar-Dinger verschwinden doch nicht, weil wenn ihr mich tötet, dann rettet sie ihn halt und sagt, lauf! Und er rennt dann und springt aus dem Fenster ins Wasser, wo man meinen sollte, ich glaube, jeder dieser Meermenschen wäre vielleicht immer noch schnell genug bei ihm, um ihn dann auch nochmal einzufangen, wenn er gefesselt ins Meer
springt. Aber sie können ja nicht ins Wasser, weil das sind ja die Sonar-Dinger.
Ach so, stimmt. Was sie ja innerhalb des Wracks nicht mitkriegen, ob die da sind oder nicht. Nee. Das wird ja später noch irgendwie aufgelöst.
Nee. Wasser überträgt sowas ja nicht.
Nee, ist ja völlig, also so nah und Wasser, das geht ja nicht zusammen.
Der,
naja, er entkommt, indem er vor den Meermenschen ins Wasser springt.
Ja.
Das ist sein Fluchtplan und es funktioniert auch. Und
dann ist irgendwie Cut, er ist auf der Polizeistation und sagt,
naja, was macht man, wenn man gerade in der Horde blutrünstiger Meermenschen entkommen ist? Man geht natürlich zur Polizei.
Und die Polizisten machen dann so Sketches. Der sagt, naja, sie wissen schon, so halb Mensch, halb Fisch.
Versucht das mal bildhaft rüberzubringen.
Ja, der Polizist versucht es halt mit so verschiedenen Sketchen. Der erste ist halb Mensch, halb, also im Querschnitt von
oben. In der Vertikalen geteilt.
Also eine Seite Fisch, die andere Seite Mensch. Sagt er, nein, andersrum. Eine oben Fisch und ein Mensch. Da zeigt der so eine Fischschwanzflosse, die verbunden ist mit so zwei Menschenbeinen mit einem Pimmel dran. Doch nicht so.
Andersrum.
Und ohne Pimmel, das war doch eine Frau. Und dann macht er noch so zwei Köpfe aneinander, einen Frauenkopf und einen Fischkopf. Das ist einfach so dämlich. Und der Milliardär regt sich einfach darüber auf, dass sie die ganze Zeit über ihn lachen.
Also die Szene hätte Jan und Robert vor allem gut gefallen, glaube ich. Wir kommen noch zu der Szene, die Mario besonders gut gefallen hat. Das kommt gleich noch. Das ist halt auch so eine Wegwerf-Gag-Szene gewesen. Ne? Dann er geht dann aus der Polizeistation, er hört, wie sie sich vor Lachen krümmen, geht er wieder rein und sie sind halt total normal so... Gibt's doch was, Herr Dings?
Herr Juwau.
Es wird immer so ein bisschen totgeritten. Als nächstes geht er dann, glaube ich, zu dieser Frau zurück, zu der Femme Fatale de Corporation und bandelt mit der wieder an, weil er irgendwie gesagt hat, boah, mehr Jungfrauen, ne, das ist ja...
Bleh. Ja, und dann sind sie dann schon im Bett.
Sie zusammen nicht, sondern sie ist dann schon so, halt so lasziv im Bett und er sitzt aber, und das ist so die Szene einer Ehe, finde ich eigentlich sehr geil, ja. Fand ich das. So, sie sitzt so, liegt so lasziv im Bett und sagt, kommst du endlich, Schatz? Ich bin soweit. Und er sitzt halt am Rechner und surft im Internet.
Aber sie sagt dann, also du guckst dir jetzt seit 2 Stunden Videos von Meerjungfrauen.
Ja.
Aber hast du das gewusst? Wir Menschen sind so grausam, was wir den Fischen alles antun. Oh nein.
Ja, komm her, bums mich.
Ja, aber jetzt ist doch auch egal. Ja,
ist doch auch egal.
Sie, komm will her. Halt, sie will halt, dass da jetzt mal...
Aber er kann nicht.
Das jetzt mal
so,
Buddha bei die Fische.
Sein Gewissen ist stärker und er ist so, nein, ich kann das hier nicht, ich muss los. Und sie sagt, aber wenn du jetzt gehst, dann wirst du es für immer bereuen. Und er nähert sich ihr dann doch so ein bisschen, nimmt so ihre Beine und schiebt sie so aufs Bett. Und sie ist dann so, oh ja, jetzt geht's los. Und er hat aber einfach nur an seine Jacke wollen. Ja. Ihre Beine lagen auf seiner Jacke und er war so, sorry, ich muss los. Und rennt dann halt so raus. Und sie ist natürlich tödlich beleidigt. Und er geht sofort danach ins Forschungsinstitut für Sonarbojen oder so.
Für die Sonardropse.
Ja, genau. Aus irgendeinem Grund, er will das am eigenen Leib erfahren, was diese Sonarbojen machen. Mario, möchtest du beschreiben?
Nee, mach mal ruhig.
Er kommt dann in so eine Art Windkanal, oben hängt diese Boje und dann sagen sie, aus irgendeinem Grund stellt er sich da allein rein und sagt so, anschalten, los, anschalten, los. Und sie sagen, na, wollen Sie das wirklich? Maul halten, los, anschalten. Und dann schalten sie das Ding an und natürlich diese Schallwellen drücken ihn zu Boden, er ist völlig fertig, sofort ausmachen.
Und dann kommt sie, ist alles okay, Herr Leo? Oh Gott, ich habe meine Kopfschmerzen.
Ich habe meine Kopfschmerzen.
Und ich habe mir in die Hosen.
Leute.
Und in die Hose geschickt.
Mit sowas muss man arbeiten. Das ist schon nicht leicht.
Sorry, aber das ist.
Ich hab euch, glaube ich, in all den Podcasts, die wir zusammen aufgenommen haben, habe ich euch noch nie so beäumeln sehen, wegen dieses Gags. Er sagt halt einfach nur so: Geht's Ihnen gut? Nein, ich habe mir in die Hose geschissen.
Nein, er sagt, oh, ich habe so eine Kopfschmerzen. Und in die Hose geschissen habe ich auch.
Nee, aber sagt er das nicht anders? Das war doch so, dass man gesagt hat, wir haben doch gesagt, Moment mal, das kommt danach, glaube ich, noch. Es gibt doch, er hat da so einen geilen Satz formuliert, wo man sagt, das kann man eigentlich auf alles Mögliche anwenden. Das kam
nochmal. Erst sagt er, ich habe so eine Kopfschmerzen und in die Hose geschissen habe ich
auch. Er geht ja offen damit um. Also Respekt.
Und dann kam es normal.
Und dann geht er irgendwie, das ist glaube ich schon der Cut.
Dann geht er mit
der Milliardärstante da lang und sagt, ja, ich habe das so nah abgestellt. Ich sagt, ach ja, gut, warum hast du das denn abgestellt? Ja, das ist viel zu stark, ich habe mir dabei in die Hose gesagt, aber habe ich in die Hose geschissen. Ich weiß auch nicht, warum das so witzig ist.
Ich weiß auch nicht.
Aber es ist dieser Ernst, dieses einfach, ja.
Er sagt es halt einfach so beiläufig, ne?
Ja, davon habe ich mir halt in die Hose geschissen.
Ja, warum?
Die gehen halt so bierernst mit diesem Sonar um. Das sieht aus wie das Labor in so einem Marvel-Film, wo so 100 Wissenschaftler, die daran arbeiten, die Welt zu übernehmen. Dann können wir, jetzt ausprobieren! Ich habe mir in die Hosen gekackt.
Ja, und wie er dann halt da lang geht und sie sagt, ja, warum hast du es denn abgestellt? Das war viel zu stark, davon habe ich mir in die Hose geschissen. Und sie sagt, ach so, ja klar, ne, das ist natürlich blöd.
Er sagt es auch in einem Tonfall mit so, hey, natürlich, da ist ja, doch klar, warum.
Davon habe ich mir halt in die Hose geschissen. Ach so, okay. Es war viel zu stark, davon habe ich mir in die Hose geschissen.
Ja, aber das soll
uns
ja...
Es ist viel zu stark.
Davon. Das soll uns ja zeigen, auch Milliardäre sind nur Menschen.
Die haben
eine muntere Darmflora.
Die haben Körperfunktionen, denen man gerecht werden muss. Das wusste man zu dem Zeitpunkt nicht, aber das war eigentlich schon das grande Finale des Films.
Ja,
absolut. Weil danach geht es wirklich richtig steil bergab, denn jetzt auf einmal switcht die komplette Tonalität, die Femme Fatale de Corporation führt ihn in so ein Geheimforschungslabor der Geheimnisqueit. Und da haben sie irgendwie zwei tote Meermenschen in einem Bottich.
So wie bei Independence Day, die Außerirdischen.
Und sagen so, oh, wir wollen ihr Gen. Ja, wir brauchen ihr Gen, weil wenn wir das haben, dann können wir ganz viele tolle neue Sachen entwickeln.
Da sind wir führend in der Gentechnik.
Und er so, was, das hast du ohne mich hier? Sie wollen halt diese Meermenschen irgendwie fangen und
Why did you turn you?
Genau. Und er ist total schockiert und sagt, also, das gibt's doch gar nicht, ja. Also, du hast mich in das Licht geführt und sie ist auf einmal so, das war doch klar.
Und dann hat er eine 180-Grad-Wendung. Dann ist er nämlich, jetzt gilt nur noch die Liebe.
Er liebt Fische und
ah, dann habe ich auch so einen kurzen Aussetzer.
Weil das Essen dann kam, glaube ich.
Genau. Also, das,
aber ihr habt nicht Pause gedrückt.
Na, euer Kopf musste auch nach diesem Hammer-Gag von der Szene davor musste rebooten. Also es entgleist einfach total, weil dann gibt es auf einmal so eine Taskforce. Es gibt auch diesen, so einen Gelackmeierten, der hatte so europäische...
Ja, so ein Deutscher.
Ja, bestimmt. So ein Deutscher, so ein Blondie. Und der war eigentlich immer so der Präsentationshechte. Der stand immer so im Hintergrund rum und war so, ja, ich bin auch dabei. Und auf einmal ist er irgendwie so der Oberhenchman von ihr und dann stürmen sie das Camp der Meermenschen um sie halt zu fangen und
ballern da ein bisschen
auszuschlachten.
Rum. Ja, vor allen Dingen
und
zu fangen.
Und diese Szene,
und sie gehen halt rein. Oh, da am Boden sind von dem Becken sind jetzt die Meermenschen. Okay, treiben wir sie raus. Und alle ballern halt so mit ihren MGs ins Wasser, zerfetzen diese Meermenschen. Alle, die rauskommen, in bester South Park-Manier, zermetzeln sie alle mit ihren Speeren.
Also auch mit, es wird richtig blutig, ne? Es gibt dann so Blutlachen. Die werden auch wirklich auf schlimme Art und Weise...
Das sollte, glaube ich, aber auch wirklich dann, da wurde der Film...
Lässt du mich mal ausreden, auf schlimme Art und Weise... Also das ist dann auch nicht mehr lustig. Also deswegen, irgendwo dreht der Film den Schalter um und sagt, ab jetzt sind wir bierernst. Jetzt, ab jetzt ist es irgendwie Öko, eine Öko-Kritik, eine Kritik an Tierversuchen.
Robbenkloppen.
Robbenkloppen, alles. Alles, was schlimm ist, wird auf einmal irgendwie rausgeholt und verarbeitet.
Sie versuchen dann immer die Meerjungfrau zu fangen und die glitscht aber immer weg und dann springt sie mit dieser Schleuder hoch, aber dann prallt sie von so einem Netz ab und fällt wieder runter. Währenddessen versucht der Milliardär irgendwie da hinzukommen oder so, der steht im Stau die ganze Zeit.
Ja.
Und wie er in den Stau, warum das jetzt, warum mit sie?
Das ist einfach nur die Begründung, warum er es nicht rechtzeitig schafft, so.
Ja, und dann im Stau trifft er zufällig diesen anderen Milliardär mit dem Jetpack und dann, naja.
Hat man doch dabei. Warum fliegt er eigentlich nicht selbst damit, wenn er im Stau steht?
Ja, das ist okay.
Das weiß niemand.
Vielleicht liebt er Autofahren.
Auf jeden Fall sind sie da halt am Kämpfen oder beziehungsweise am Metzeln in diesem Schiffswrack und auf einmal kommt aber die Oberguru-Fischfrau.
Ne, die alte.
Mit ihrer Riesenflosse und macht dann so einfach so Flatsch und klatscht damit ins Wasser und alle Goons werden irgendwie weggespült und gegen die Wand gehauen und macht irgendwie einfach nur mit dem ins Wasser klatschen ihrer Schwanzflosse alle fertig.
Es ist irgendwie so, der Tempel der friedvollen Shaolin wird geraided von den bösen Ninjas und der Obermeister kommt halt und vertreibt. Das hatte dann diesen Vibe. Also es war auch nicht mehr lustig oder mit Slapstick. Dann kriegt sie irgendwie, kann sie noch eine Granate abwehren von diesem Blondie German?
Ja, eigentlich schießt er mit so einem Maschinengewehr.
Nee, der schießt so eine Granate auf sie, ne? Und sie fliegt dann aus dem Fenster und dann kommt die Szene, die quasi diesen Konflikt auflösen kann. Sie fliegt aus diesem Loch und sagt, Moment mal, das Sonar ist ja aus. Na klar, das Sonar ist ja aus. Das wussten sie natürlich nicht von innerhalb des Schiffwracks.
Und die schwimmen halt alle weg, aber sie wird dann mit so einer Harpune tatsächlich gecatcht.
Sie macht den weißen Hai dann.
Und an Land gezogen irgendwie auch noch bombardiert.
Ja, sie wurde ja erst noch mit diesen, wie in der Weiße Hai, mit diesen Fässern, die an der Oberfläche treiben. Und dann machen sie eine Treibjagd.
Also mit dem Unterschied, dass der Weiße Hai ist glaube ich, 30 Mal größer gewesen und auch ein bisschen langsamer. Sie ist ja so ein kleiner, schneller... Die schießen ja mit so einem Walfang-Harpunengerät auf sie und treffen halt on point. Das war halt auch...
Naja, sie ziehen sie auf jeden Fall dann irgendwie an Land und war nicht auch irgendwie, ist da nicht noch mal explodiert, dann waren auch ihre Schwanzflossen so ein bisschen
verbrannt. Naja, nee, sie ist aber dann auf einmal irgendwie Fischhulk und kann irgendwie 15 von diesen Bojen hinter sich herziehen und dann kommen sie nicht mehr hinterher, dann kommt die Helikopterfrau de Cooperation, kommt dann mit ihrem Helikopter, hat einen Raketenwerfer. Und schießt dann halt diesen Raketenwerfer unter Wasser und sprengt sie aus dem Wasser raus. Und dann ist sie total verstümmelt und auch, also war auch schon relativ eklig teilweise, sah das aus. Also ich fand auch diese Meermenschenleichname und so, dass dafür, dass alles so, der ganze Film ist auch quietschbunt.
Ja, wir mussten bei dem Fernseher
die Farbpalette haben wir noch gar nicht geredet.
Die Sättigung runterstellen.
Das ist wie so eine Packung Haribo, die man über den Bildschirm gekotzt hat.
Naja, und dann ist sie da an so einem, legt sie an so einem Kai, naja, oder an.
Am Pier.
Ja. Und dann wird sie so umringt von den Goons und...
Und dann kommt er mit dem Jetpack und rettet sie, oder der geläuterte Milliardär kommt dann angeflogen aus den sieben Himmeln. Dann gibt's die finale Konfrontation mit der Corporate-Frau und er sagt so, du bist das pure Böse. Und sie sagt, ich schieß auf dich, wenn du so weitermachst. Und das wolltest du nie tun. Und dann dreht sich halt so um und will seine Meerjungfrau-Freundin retten. Und sie schießt ihm dann halt das Jetpack aus unterm Hintern weg, mehr oder weniger. Und dann sagt er, mir doch egal, ja, ich bring dich jetzt nach Hause. So. Und er hebt sie halt so auf und dann ist das so eine, diese Szene, was sollte das sein?
Free Willy.
Na, das ist doch Ariel die Meerjungfrau. Gibt's nicht so eine Szene in Ariel
die Meerjungfrau? Da wird er nicht von Pfeilen durchbohrt.
Nein, aber so eine Szene, wo er sie dann wieder ins Meer trägt.
Aber so. Generell so diese heroische Szene, der Held trägt irgendetwas, wird dabei zu Klump geschossen.
Der geläuterte genau. Mensch hat verstanden, worum es wirklich geht im Leben und sie ist ja auch das Sinnbild, quasi ist ja stellvertretend für die Natur, die man retten muss, weil sie so schön ist, trägt sie halt Richtung Wasser. Fangen die dann an, die von hinten so mit Harpunen oder die
ja, so Pfeile auf einmal.
Die böse Frau, de Cooperation, die schießt ihm dann so nach und nach so Harpune durch den Körper. Also auch, das war auch nicht lustig, das war dann so hochdramatisch, ne? Und schmeißt sie dann halt so wie so einen Sack ins Wasser. Und die Szene hört ja auch so auf, so, oh mein, ist er jetzt tot?
3 Jahre später.
Also gelacht haben wir seit dem Kackewitz nicht mehr.
Ja, 3 Jahre später sitzt er dann auf so einer Veranda oder in so einem geilen Haus am Meer und wird von so einem jungen Typen interviewt. Ja, warum haben Sie denn all Ihr Vermögen in den Erhalt der Meere gesteckt?
Dann erzählt er, ja, ich und meine Frau, wir führen ja ein ganz normales Leben. Und dann kommt sie halt so von hinten angewatschelt und das ist dann so der Moment, wo man so, oh.
Ja, und das ist so,
dann da wird so, richtig nochmal Budget rausgeklopft.
Das ist dann so das Ende, dann sind sie unter Wasser und er hat so eine Luftblase um den Kopf.
Sie pustet ihm, glaube ich, die immer diese Luftblase auf oder so?
Ja, irgendwie so.
Auf jeden Fall.
So wie SpongeBob mit der Wasserblase. Naja, halt so, wie es halt so ist bei so einem Taucheranzug. Aber es ist nur eine Luftblase um seinen Kopf.
Und dann dümpeln sie vor dem Windows 95 Bildschirm schon.
Genau, mit so Fischen.
Da ist
Moritz haben die Augen geblutet.
Da ist effekttechnisch die Puste ausgegangen, weil das war wirklich einfach so zwei Leute, die vom Greenscreen aufgehängt wurden. Und dann der Hintergrund war auch so, der wackelte so völlig unnatürlich hin und her. Das hat überhaupt nicht zu der Bewegung der Leute gepasst.
Also das war, da haben Leute Arbeit reingesteckt. So, also vor allem in den Tentakelmann.
Ja, also ich sag mal, das funktioniert auch alles mit schlechten Effekten. Das funktioniert solange dieser Film halt ein Klamauk-Film ist. In dem Moment, wo er auf einmal anfängt, ernst zu sein, was man ja nicht versteht, warum er das auf einmal macht.
Ja gut, aber 90% dann, des Films sind schon Klamauk.
Ja, 90% sind Klamauk. Ich sage ja nur wegen den Effekten, das ist alles in Ordnung. Sobald aber der Film eben ernst wird, nimmt man halt die Effekte natürlich auch ernster. Das ist ja, das geht ja Hand in Hand, zumindest für mich. Und dann sagt man halt schon am Ende so, und wir haben viel Urlaub gemacht zusammen und dann soll das irgendwie so eine schöne Abschlussszene sein, wie sie durch die Welten der Meere tauchen zusammen. Und es ist ja im Grunde auch ein schöner Gedanke, aber es sieht halt so furchtbar aus. Und damit endet der Film. Und entlässt einen halt in so eine sehr gemischte Gefühls, zumindest mich.
Ja, also ich finde den lustig.
Ja, ihr das beiden, so ihr habt immer noch auf den Kackewitz rumgeritten von vor 20 Minuten. Ja,
den das Rest war viel zu stark, ich habe mir ja voll in die Hose geschissen.
Ja, aber können wir den Film uneingeschränkt empfehlen?
Ja, bis auf die letzten 15 Minuten.
Also komm, der ist schon lustig. Wer Kung Fu Hustle oder sowas mag, der mag auch das.
Ja, aber Kung Fu Hustle ist ein gutes Beispiel, weil der Film macht es halt dann, der zieht es halt stringent durch. Das ist immer so ein Auf und Ab zwischen sehr ernst und sehr lustig.
Ich habe aber auch so ein Herz für diese hanebüchenden chinesischen Komödien. Seit unser verrückter Kunstlehrer in der Schule hat uns mal an dem klassischen Tag, wo man Filme guckt, da konnte man sich immer Sachen auswählen. Und einmal hat er immer eine Doku über eine Hühnerfabrik, also eine Hühnerschlachtfabrik gehabt. Die haben wir natürlich nicht freiwillig ausgewählt. Dann hat er aber uns einmal so einen Film, Dann hat er uns aber einmal so einen Film gezeigt. Das war halt so eine chinesische Komödie, wo einer, das war der so ganz, ganz geizige Besitzer von so einem Hühnersuppenladen oder Entenrestaurant. Und der hat immer so einen Konkurrenzkampf mit dem neuen Entenrestaurant um die Ecke gehabt. Und das war mega geil. Irgendwann haben sie sich in so Entenkostümen durch die Stadt gejagt.
Warum haben wir den nicht gesehen?
Ja, weil ich nicht weiß, wie der hieß.
Oh, das ist ein Film, also.
Das war der Film. Und das hat meine große Liebe zu diesen Quatsch-chinesischen Filmen erweckt. Wie auch
Kung Fu. Story of Ricky ist auch aus China.
Ach so. Aber den wurde ja schon besprochen.
Das wollten wir zur, war das die 100. Folge? Wir wollten doch irgendwann so ein riesen Ding.
Ja. Primutos nochmal.
Ach, Primutos.
Ja, oder Story of Ricky. Es hieß doch immer Pink Flamingos.
Wir werden sehen.
Aber Pink Flamingos, naja.
Also, lassen wir doch die Hörer entscheiden. Charlotte, was möchtest du lieber? Was möchtest du lieber?
Pink Flamingos oder Primutos?
Na, oder Story of Ricky.
Also
wir waren dabei, ob man den Film empfehlen kann. Ich würde sagen, ja, man kann ihn empfehlen, weil wenn man auf diese Art von Filme steht, dann kommt man auf seine Kosten.
Der ist lustig, der tut keinem weh, außer den Fischen.
Und
der einsame Berg und der Kung-Fu-Meister, die sind einsam und es geht nicht höher als auf dem Berg Kung-Fu zu machen.
Des Erfolges. Wenn du erfolgreich bist, dann führt kein Weg nach unten.
Außer du triffst die Meerjungfrau.
Und verliebst dich in ihren salzigen Geschmack.
Auch unten rum. Okay.
Alles klar.
Ciao, Kakao.
Ja.
Zaiqie. Das ist Tschüss auf Chinesisch. Qing Yan Kuai La. Das ist frohes chinesisches Neujahr.
Das ist so beeindruckend, ich kacke mir direkt in die Hose.
Gong Hei Fat Choi. Das ist frohes chinesisches Neujahr auf Kantonesisch.
Deine Chinesisch-Künste sind mir zu stark.
Wie wär's noch mit Gan Yin Yan Chao Ji Bai? Fick deine Mutter mit deinem Penis.
Das war ein gutes Stichwort, tschüss.